Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 186 unseres Computer Club 2. Ich begrüße Sie.
Ich begrüße Sie auch. Das ging aber schnell heute.
Ja. Mhm. Im Studio haben wir wieder Heinz Schmitz. Heinz Schmitz hat Schädlinge mitgebracht. Naja, nicht so wirklich. Er ist also weder Kammerjäger noch einer, der diese Dinge verteilt, sondern es geht eigentlich um das Thema Schädlinge. Und das ist ein wahres Gruselkabinett, was sich da digital auf unseren Webseiten und teilweise auf unseren Rechnern, wenn sie denn den Weg dahin gefunden haben, tut.
Ja, ich habe dann eine Zahl gelesen, so von 20.000 auf einer einzigen Webseite an Schädlingen. Ist ja immens, oder? Ist das noch ein kleiner Verseucher?
Das ist in der Mittelklasse.
Ach, du liebe Zeit. So, und dann haben wir in der Sendung, ich war in Dortmund auf den Dortmunder Gesprächen, da geht's ja um Logistik und habe dort einen Professor getroffen aus der Schweiz, Professor Fleisch, der denkt in Sensorik nach, diese Sensorik auch in das große Gebiet der Logistik mit einzubauen. Er hatte ein Beispiel, zum Beispiel eine Blumenvase, und da war ein RFID-Chip drin und da waren Sensoren drin. Und wenn man da mit dem Handy dran vorbeigegangen ist, dann hat das Handy entweder einen Smiley gemacht oder es hat böse geguckt. Also man muss sich um die Blume pflegen. Das ist so ein Beispiel, was nicht große Resonanz hat es nicht. Aber man sieht daran, dass in Zukunft die Logistik natürlich sehr viel weiter um sich greifen kann. Und ich habe mit ihm ein Gespräch geführt und das werden wir uns nachher einmal zu Gemüte führen.
Ja, und dann haben wir wieder Manfred Kläuber hier. Er hat noch mehr Neuigkeiten von der IFA. Vergangene Woche hat er ja bereits einiges dazu erzählt. Und wir wollen heute nochmal so ein paar Höhepunkten oder Highlights kommen, damit wir da einen umfassenden Überblick haben.
Ja, vielleicht erzählt er ja mal was über Spülmaschinen.
Und jetzt begrüße ich Heinz Schmitz im Studio.
Ja, hallo.
Und will dich ganz einfach mal fragen, diese von Symantec veröffentlichte Hitparade der 100 schlimmsten Schädlinge, dieses Gruselkabinett, was ist denn da eigentlich für ein Zeug drin?
Nee, das sind nicht die 100 schlimmsten Schädlinge, sondern die Webseiten, die die meisten Schädlinge in sich tragen. Das heißt, wenn man darauf auf so eine Webseite kommt, kriegt man automatisch einen Trojaner, Viren, Keylogger und alles das dann zugespielt, was dann so in der dunklen Schattenwirtschaft verfügbar ist.
Aber das sind jetzt wirklich 20.000, 30.000 oder teilweise über 30.000 auf einer einzigen Seite?
Auf einer einzigen Seite. Das sind Seiten, die relativ schlecht geschützt sind. Ich meine, der schlimmste ist eine amerikanische Seite, aladel.net heißt die. Das ist eine arabischsprachige Seite, in USA allerdings gehostet. Die haben über 70.000 Schädlinge auf der Seite. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn man da drauf landet, auf die Seite geht, dass man hinterher verseucht, ist sehr, sehr groß.
Haben die selbst draufgesetzt oder haben die draufgesetzt bekommen?
Nein, in der Regel. In der Regel sind das Seiten, die relativ schlecht geschützt sind, die sehr, sehr leicht von Hackern kompromittiert werden können, weil sie eventuell eine alte PHP-Version drauf haben, weil sie keine gescheite Intrusion-Detection haben oder sowas. Und die platzieren dann ihre Viren da und sobald man drauf geht, werden diese Links aktiviert und die Viren versuchen sich auf dem Rechner über den Browser zu installieren. Die Sicherheitslücken gibt's ja genug, die sind auch in den einschlägigen Kreisen bekannt und werden auch ausgenutzt. Selbst wenn man eine Antivirensoftware installiert hat, eine moderne, ist man auch nicht sicher, dass man nicht kompromittiert wird, denn es gibt täglich 20.000 neue Schädlinge auf dem Markt. Ah, im Internet, nicht auf dem Markt.
Das ist ja ein Markt, ein weltweiter virtueller Markt. Ja.
Das ist ein weltweiter Markt. Über die kommerziellen Strukturen muss man auch nochmal reden, die es da gibt. Aber das wird jetzt hier zu weit führen. Da hängen jetzt also die Schädlinge rum. Man geht da drauf, aus Versehen vielleicht, absichtlich oder aus Versehen, und hat dann seinen Rechner versaut. Schlimm sind dann besonders die Keylogger, weil die ja die ganzen Bankdaten übermitteln.
Wenn ich mir das jetzt mal so überlege, da sagt also Symantec, dass es im Monat über 200 Millionen Attacken aus dem Netz gibt auf den Server.
Ja.
200 Millionen, wenn ich mir das überlege. Diese Attacken, wo gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, wenn ich nur auf eine Webseite gehe, dass mir diese Schädlinge irgendwas tun können?
Also wenn die Webseite sauber gepflegt ist, dann sind die Schädlinge ja nicht da. Das sind eben, wie eben schon gesagt...
Gut, aber jetzt sind sie da. Und ich habe bei mir kein Java eingeschaltet, kein JavaScript, und Flash mag ich auch nicht, zumal es ja nun in Kürze auch kostenpflichtig werden soll. Irgendein Pferdefuß war ja dabei. So, wie kommen sie dennoch bei mir rein?
Also wenn du so große Sicherheitsmaßnahmen hast, bist du besser geschützt als andere, die alle ActiveX und sowas alles zulassen. Auch die Browser kann man ja so einstellen, dass die sehr, sehr vorsichtig sind. Dann eben, wie schon gesagt, eine aktuelle Sicherheitssoftware. Und dann gibt es natürlich noch was anderes. Das sind sogenannte Managed Service. Da gibt es dann von Symantec, die meisten Sicherheitsfirmen bieten sowas an. Surf-Control zum Beispiel wird bei Firmen viel eingesetzt. Da werden einfach denn die Webseiten gesperrt, die Schädlinge haben. Das Vorgehensweise ist so, es gibt zentrale Server, die da stehen, die überprüfen laufend Webseiten oder wenn irgendwo eine Meldung herkommt, wird die erstmal gesperrt, die Seite. Wenn man sich selber denn...
Also gesperrt für eine Firma
User,
zum Beispiel.
Für den User zum Beispiel.
Das ist, und dieser Server ist aber dann nicht in dieser Firma, sondern das ist ein Dienst, der von außen angeboten wird.
Das ist ein Dienst, der von Sicherheitsfirmen angeboten wird. Das ist natürlich klasse, weil die ja aus allen möglichen Richtungen auch Meldungen kriegen, auch weltweit Meldungen kriegen und dann immer auf dem neuesten Stand sind. So aktuell kann man selber gar nicht sein. Bei Firmen ist das sogar interessant, weil es rechtlich relevant sein kann. Wenn man verbotene Seiten, also rechtlich verbotene Seiten, nehmen wir mal das platte Thema Kinderpornografie, wenn man auf so einer Seite Zugriff hat über ein Firmennetz, ist der Geschäftsführer strafrechtlich dafür verantwortlich.
Mhm. Also Geschäftsführer des Providers?
Nein, nee? Geschäftsführer der Firma.
Der Firma.
Das heißt also, die Firmen achten sorgfältig darauf oder müssen, sind rechtlich dazu verpflichtet, darauf zu achten, dass zum Beispiel in Firmen, in denen Minderjährige ausgebildet werden, dass da keine Pornoseiten zu sehen sind, weil es sonst für den Geschäftsführer zum Problem kommt. Und da gibt es eben diese externen Firmen, die diese Managed Services anbieten und die die Seiten dann sperren, die verseucht sind, die nicht zulässig sind und sowas.
Ja, aber richtig ist, glaube ich, dass diese angebotenen Dienste, das sind Informationen und gesperrt werden, die Zugänge müssen doch dann in der Firma, die diese Informationen quasi abonniert hat.
Die haben die abonniert und die werden dann in ihren Proxys werden die Seiten
gestört. Genau, die Seiten selbst kann man ja nicht sperren. Wir haben ja keine Van der Leyen-Mauer da.
Das war falsch formuliert. Nein, es wird in der Regel im Proxy dann in der Firma, da werden die Daten zugeliefert und die sind immer auf dem neuesten Stand. Die werden also in kurzen Abständen immer aktualisiert.
Ich weiß nicht, Heinz, kennst du WOT, W-O-T? World of Trust. Das ist eine Software, die kann man laden, kostenlos. Mhm. Und die kommt in letzter Zeit immer häufiger und macht mir da eine Seite hin, schwarz. Da steht WOT. Achtung, diese Seite ist nicht koscher.
Gut.
Und man kann da natürlich trotzdem reingehen und man kann auch eine Bewertung abgeben.
Ja.
Und das scheint sich immer mehr zu verstärken. Mhm. Da werden plötzlich auch, wenn ich da eine Suche mache, bei Google, kriege ich so kleine Kringelchen dahin, grün, rot oder gelb. Also ich finde das ganz, ganz gut.
Das ist auch so eine Art Managed Service dann eben. Das sind eben externe Rechner, die Informationen sammeln und die dann zur Verfügung stellen. Natürlich telefoniert dein Rechner dann immer mit dieser WhatsApp-Seite. Dessen musst du dir auch bewusst sein.
Ja,
dass also alle deine Anfragen gehen dann zentral über eine Maschine und werden dann da auch eventuell gespeichert, können ausgewertet werden.
Ja, irgendwo muss die Information ja herkommen.
Ja, die Frage ist immer, wie weit man dem Provider, dem Dienstleister denn traut. Wenn man ihn nicht kennt, wäre ich denn auch in dem Falle vorsichtig. Aber es ist natürlich immer besser, noch einen externen dazu zu haben, der auf die Sicherheit guckt, weil man es wirklich alleine nicht schaffen kann.
Also bei WOT ist es so, dass man selbst Bewertungen abgeben kann. Mhm. Das läuft also auf Gegenseitigkeit. Und das ist also ein Dienst, der eigentlich mehr für privat gedacht ist.
Ja, sicher.
Die von dir angesprochene Haftung des Geschäftsführers ist mir so erstmal ganz neu. Ein Geschäftsführer eines Unternehmens, bei dem Mitarbeiter an einem Computer arbeiten und Zugriff auf das Internet haben. Mhm. Der muss im Grunde genommen dafür sorgen, dass, wenn Jugendliche, Auszubildende da sind, dass der eigene Proxy-Server im Unternehmen alle Pornoseiten sperrt, auch wenn neue dazukommen oder sonst was. Es ist ja eigentlich auch vollkommen unmöglich. Das ist einfach absurd.
So auch Nazi-Seiten sein.
Ja, alles. Das ist also Extremseiten dann. Ja. Sicher, das ist so, ist die Rechtsprechung.
Die Bundesregierung schafft es nicht, das zu machen, wo sie angeht für 1000 nackte Affen mit ihrer Van der Leyen-Mauer. Und der einzelne arme Geschäftsführer soll sowas machen. Also
das ist aber nicht ganz neu. Das gibt schon seit ein paar Jahren, das Gesetz. Und die Geschäftsführer können sich eben, indem sie externe Dienstleistungen kaufen, einen ein Recht kaufen im Prinzip,
ja,
oder einen Schutz kaufen, denn der kann immer wieder sagen, selbst wenn denn mal so eine Seite verfügbar ist, weil die neu aufgetaucht ist, er kann dann sagen, okay, ich habe das Beste getan fürs Unternehmen, ja, was möglich ist, und ist dann damit raus.
Ist denn da schon was passiert in puncto Gerichten oder sowas, dass so ein Geschäftsführer verknackt wurde?
Mir ist davon kein Fall bekannt, nein, aber das kann ziemlich schnell passieren, wenn man leichtsinnig ist.
Mhm. Heinz, das Gruselkabinett. Durchschnittlich sind es aber 23 Schädlinge auf jeder Seite im Internet. Nur man muss sich mal vorstellen, es gibt ja viele, viele, zigtausende saubere Seiten, aber der Durchschnitt liegt bei 23 Schädlingen pro Seite. Also wir sollten unsere Sicherheit wirklich ernst nehmen und wir sollten alles, was wir tun können, tun. Was können wir als Privatmann, Frau tun?
Wir können im Prinzip nur sehen, dass wir eine aktuelle Virenschutz, also eine Internetschutzsoftware haben, die uns vor den bekannten Bedrohungen schützt und die vor allen Dingen immer wieder laufend aktualisieren.
Täglich mehrmals.
Ja. Und der Spruch, das kann mir nicht passieren oder das ist mir sowieso egal, darf auch nicht zählen, denn es kann immerhin noch passieren, dass einem Schädling den Rechner zu einem Bot macht, also zu einem Zombie macht, der dann eben für kriminelle Sachen missbraucht werden können. Und plötzlich hat man einen Besuch vor der Türe stehen, den man gar nicht haben will, wenn man als Hehler angesehen wird oder als Krimineller angesehen wird, obwohl man das selber gar nicht will.
Danke für das Gruselkabinett. Ich brauche jetzt nicht mehr auf die Kirmes zu gehen in die Geisterbahn.
Wir sind auf den 27. Dortmunder Gesprächstagen, den Logistiktagen, und hier haben wir sehr viel Interessantes in puncto Logistik erfahren. Neben mir steht ein Professor aus der Schweiz, er ist Lehrstuhlinhaber in St. Gallen und in Zürich und er heißt Professor Fleisch. Und wir werden mit ihm einmal über das Internet der Dinge von der anderen Seite her sprechen. Wie sehen Sie das Internet der Dinge, Herr Professor?
Also technisch gesehen ist es nichts anderes als die Fortsetzung des klassischen Internets über die Rechengrenze hinaus. Also das Internet verbindet heute ja nur Rechner miteinander. Und mit dem Internet der Dinge geht es über den Bildschirm hinaus und verbindet auch alle möglichen Gegenstände, die vielleicht einen kleinen Computer drin haben.
Sie haben vorhin ein Beispiel gebracht mit der Blumenvase, die zu Hause steht, die eventuell und sehr wahrscheinlich sogar irgendwann auch einen Chip bekommt und einen Sensor bekommt und vielleicht zwei Sensoren bekommt, die misst, wie viel da in der Vase gewachsen ist und wie viel Wasser noch drin ist und was können wir noch alles messen. Es gibt noch bestimmt noch eine ganze Menge. Und all das soll in einem großen System nachher stattfinden, wenn ich mit dem Handy dran vorbeigehe an der Blumenvase, dann piepst es, oder ich bin irgendwo im Bahnhof, kann es auch piepsen, das sagt, komm nach Hause, Junge, du musst deine Blumen gießen, die Blumenvase hat zu wenig Wasser. Das ist natürlich eine überspitzte Vision, die wir da nennen, aber das ist eine realistische Vision.
Also mein Kollege Mattern hat das gebaut mit seinen Studenten an der ETH und das ist ein kleiner Sensor, den tut man wirklich da in die kleine Topfpflanze rein und man geht mit dem Mobiltelefon dazu und dann smilet das Mobiltelefon, wenn es der Blume gut geht, sprich die Sensorwerte zeigen an, genügend Wasser und nicht so heiß. Oder eben das Mobiltelefon zeigt an mit einem schönen, lustigen Bild, bitte du mich gießen. Es gibt schon ein paar Kleinigkeiten, aber es ist technisch gut machbar heute.
Wir hatten ja mal lange Zeit die Diskussion mit dem IPv6, weil es so schien, als würden unsere IP-Adressen so langsam ausgehen. Dann hieß es, ja, das IPv6, das macht dann pro Quadratmeter oder Quadratzentimeter 1 Million oder mehr IP-Adressen. Fragte sich eigentlich jeder, was willst du mit 1 Million IP-Adressen auf einem Quadratzentimeter? Gibt es da einen Grund dafür?
Also eine der Basisfunktionen in der Automatisierung oder Informatisierung ist immer die Identifikation von Dingen. Und es gibt, wenn es technisch möglich ist, überhaupt keinen Grund, weniger Adressen zu beantragen oder vorzudenken. Es kann ja jedes Sandkorn grundsätzlich eine eigene ID haben, wenn es Sinn macht. Also am Anfang macht es natürlich, kann man sich da gar nichts vorstellen, warum man das brauchen könnte. Aber es hat sich immer gezeigt, dass man zwar Technologien prognostizieren kann, aber Anwendungen nie. Das heißt, man muss sich eher vorsehen für das Unmögliche. Wer hätte schon daran gedacht, dass die Leute SMS schicken oder komische Seiten über Computer von anderen Geschriebenen anschauen. Also war alles auch nicht gedacht. Das heißt, man sollte da schon vorsehen für große Würfe. Wenn sie eintreten, ist gut, wenn nicht, macht es auch nichts.
Man hat auch nicht gedacht, dass der Computer dazu beitragen kann, dass alte Gewohnheiten wieder hervorgeholt werden, alte Sprachen wieder entdeckt werden und wieder neu gesprochen werden, weil der Computer es möglich macht und die Kommunikation es möglich macht, andere Leute zu finden, die auch so sprechen wollen. Ohne Computer würde man die gar nicht mehr finden. Und dann geht es natürlich auch ein. Und jetzt, wie könnte man sich denn das Internet der Dinge, naja, jetzt, wir haben sowieso schon ein bisschen gesponnen mit diesen Blumenvasen. Wie könnte man das sich vorstellen? Wie kann der Mensch damit umgehen, dass er plötzlich in allen Ecken und Kanten Sensoren hat?
Also ich glaube, man muss sehr bescheiden sein, wenn man über solche Themen spricht. Wie gesagt, man kann Technologien zwar vorhersehen, wir können genau sagen, was kostet schon Chip in 2, 5 oder 10 Jahren. Aber was man damit macht, das weiß tatsächlich kein Mensch, natürlich auch nicht ich. In der näheren Zukunft kann man sich aber überlegen, wo gehen die Trends hin. Ein Beispiel ist, wenn wir in einem Supermarkt sind und wir möchten ein Produkt kaufen oder überlegen, ist das gut? Ja, woher weiß ich jetzt, ob meine Freunde das gut finden? Wenn ich jetzt einen einfachen Mechanismus habe, dass ich das Mobiltelefon einfach vor dieses Produkt halten kann und über Facebook zum Beispiel integriert dann nachschauen kann oder es sich automatisch meldet, ob meine 20 liebsten Freunde dieses Produkt schon mal gekauft haben und ob sie es gut bewerten, dann kommt sowas.
Wenn sie es alle haben, dann brauchen sie es nicht mehr zu kaufen. Da könnte ich aber gucken, haben die schon sowas, wenn ich zur Hochzeit gehe, haben die schon so ein Geschenk oder kann ich das jetzt kaufen?
Auch eine Möglichkeit. Es ging jetzt eher darum, die Flasche Wein oder diesen Fotoapparat, irgendwelche Dinge, ob die das gut finden oder nicht finden. Ich glaube, dass viele der Bewegungen, Produktbewertungen, etwa mobil werden. Kein Mensch will sich zu Hause etwa an den Computer setzen und irgendwas eintippen und irgendwo über mühsame Menüs dann zu einer Webpage von irgendeiner Produktbewertungsfirma runtergehen, sondern ich möchte einfach mein Mobiltelefon an den Gegenstand halten, wupp, und ich möchte sehen, finden das meine Freunde gut oder nicht. Ein kleines Beispiel.
Sie haben mir vorhin ein Beispiel gezeigt, dann sind Sie live über WLAN in die Schweiz gegangen, in Ihren Hörsaal hinein und haben mal geguckt, was verbraucht der überhaupt an Strom. Es waren, glaube ich, 34 Watt. Was war das?
Das ist das Büro, das ist also nicht der Hörsaal gewesen, sondern das Büro, in dem die studentischen Mitarbeiter sitzen. Und es ist Vormittag jetzt und es hat offensichtlich niemand eine große, starke Leuchte an und es läuft vielleicht nur ein PC. Das sagt mir das. Ja, aber auch nachschauen, wie lange die gearbeitet haben. Ja, natürlich. Oder zumindest kann ich nachschauen, ob Licht gebrannt hat bis spät in die Nacht oder die PCs gelaufen ist. Die sind schon schlau genug, dass sie es einfach laufen lassen, sobald sie merken würden, dass ich diese Tricks verwende.
Können Sie denn auch die Kamera anschalten? Ich meine, das ist eine dumme Frage. Natürlich könnte man eine Kamera anschalten und gucken, wer ist denn da? Wie ist das mit dem Transport? Mit dem Transport der Bits und Bytes von den Kameras? Auch kein Problem mehr heute.
Also wir haben sogar so einen kleinen Roomba, so einen Staubsauger, wir haben zwei Sachen drin, ein Roomba-Staubsauger, das ist so ein automatisches Staubsaugerviech, da ist ein ganz normales Telefon mit der Kamera drauf und da gibt es einen Service übers Internet, da können Sie sich einbuchen, da können Sie laufenden Stream, also das laufende Videobild jederzeit an einem Webserver anschauen. Also das ist überhaupt kein Problem mehr. Das einzige Problem ist, der Kamera geht irgendwann der Strom aus. Wir haben auch einen kleinen Roboter, den kann ich übers Internet steuern, dass er irgendwo in einen Raum hineinfährt. So kann ich den zum Beispiel ganz langsam in einen Raum von einem meiner Postdocs fahren. Also die merken das natürlich dann stellen sie ein Buch davor, dass ich nur mehr das Buch sehe. Das sind alles Dinge, die man leicht machen kann, soll auch zeigen, was die Nachbarn bald können, soll auch darauf hinweisen, hey, aufpassen, da könnte noch was auf uns zukommen, wenn wir nicht nur von natürlichen Freunden umgeben sind.
Und das passiert leider immer mehr und das Wissen um die Computer ist stark gestiegen in den letzten Jahren, das Wissen um die Peripherie ist stark gestiegen und jetzt weiß man nie, wie Technik angewandt wird, ob sie gegen mich gerichtet ist oder ob sie für mich gerichtet ist. Aufpassen müssen wir, machen Sie da was in der Richtung, dass man also den Datenschutz auch in puncto Sensorik betreiben muss?
Ganz ein zentrales Thema, das ist natürlich integrierter Bestandteil. Auch hier muss man sehr bescheiden bleiben. Die Computertechnologie ist jetzt an dem Punkt angelangt, wo das Küchenmesser ist. Nämlich, es kommt auf die Intention an, wie man es verwendet. Man kann damit eben den Kindern ein Brot streichen oder man kann damit eben Piloten umbringen und in Hochhäuser fliegen. Das Küchenmesser wurde trotzdem nicht verboten. Es geht immer darum, wie wendet man etwas an. Und hier geht es ganz klar im Weiteren darum, die Regeln, die aufgestellt wurden, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, über den Staat zu überprüfen, reichen die aus? Und wir sehen vorläufig, sieht es ganz so aus, als ob diese Grundlagen, die da sind, auch hier greifen. Wichtig erscheint noch, die Einhaltung durchzusetzen.
Ich mache mir öfter Gedanken darüber, wie sieht es eigentlich in Zukunft mit unseren Städten aus? Für mich besteht die Gefahr, dass sie so ein bisschen leerlaufen können. Ich habe das mal beobachtet bei so einer Parfümerie, Douglas heißt die. Wer geht denn da rein? Das waren viele junge Frauen, die in Köln zu Besuch waren, die gehen da rein, ich habe die beobachtet, die gingen rein und gingen wieder raus. Und die hatten kein Produkt gekauft, hatten aber viel gerochen. Davon kann diese Parfümerie nicht leben. Wenn die nach Hause gehen und dann im Internet für die Hälfte irgendein Parfüm bestellen, dann wird also diese Parfümerie irgendwann verschwinden aus dem Stadtbild. Und dann bleiben vielleicht noch irgendwelche Fressbuden über in diesen hohen Straßen, wie sie in Köln heißen. Haben wir da eine Gefahr zu befürchten, dass der Handel aus der Stadt herausgeht, dass er, naja, über die Logistik nach Hause gebracht wird, die Couch und alles Mögliche?
Also das detaillierte Beispiel, das Sie erwähnen, das ist tatsächlich oft so, dass man Dinge anschauen geht und dann vielleicht übers Internet zwei Rappen billiger kauft. Darauf jetzt aber zu schließen, dass sich das Stadtbild verändert, da würde ich zur Bescheidenheit anmahnen, weil es ist derart ein komplexes Gebilde, eine Stadt, die hängt nicht nur von ein, zwei Einzelhändlern oder kleinen Geschäften ab, sondern es gibt genügend Städte, in denen man eben plötzlich wieder so einen Schub, einen Innovationsschub, einen Push integriert mit netten Kaffeehäusern, mit auch Einzelhandel, mit Kleider, wo es um das gefühlte Erleben geht und das Einkaufen dort vor Ort und nicht nur das Billigste irgendwo. Also en gros kann ich nicht feststellen, dass es zu einer Stadt Flucht, eine Flucht aufs Land kommt wegen dem, weil eben viel, viel, viel mehr Faktoren hineinspielen.
Sie haben noch ein Beispiel gezeigt. Sie haben einen kleinen Generator in die Wasserleitung gesteckt. Der Generator macht Strom und der Generator macht dann natürlich je nach Wassertemperatur eine Leuchtdiode an, rot für heiß nehme ich an und blau für kalt. Und dann macht es noch was und erzeugt Strom für was?
Erzeugt Energie oder Strom, um eben nach hinaus zu kommunizieren, also zum Beispiel in den Spiegel hinein oder auf dem Display, wie viel Wasser ich gerade laufen lasse. Also ich drehe auf und es zählt Wasser hinauf. Das ist ganz was Neues, ist noch in der Forschung. Und wir verorten das unter Emotional Computing, also den Computer zu verwenden, um den Menschen zu zeigen, was er überhaupt tut, wie viel Energie und Wasser und kostbare Ressourcen er verbraucht, um ihn zu animieren, weniger oder schonender umzugehen mit diesen Ressourcen. Und ich denke, im Herbst haben wir dann erste statistisch harte Analysen, wie die Effekte sind. Und ich bin recht überzeugt, dass die Effekte groß sind.
Gehört natürlich noch dazu, dass neben dem Wasserverbrauch auch der Energieverbrauch mitgemessen wird, weil Sie ja die Temperatur schon messen für Ihre Leuchtdiode. Also ganz einfach. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
So, wir sind wieder bei der IFA-Ecke angelangt. Wir hatten es in der vergangenen Sendung ja schon angekündigt. Manfred Gläuber kommt wieder zu uns ins Studio. Und zwei Themen haben wir. Das eine ist 3D-Fernsehen. Mal sehen, wie es damit jetzt mittlerweile aussieht, weil das Thema ist ja schon über 20 Jahre alt. Und das andere sind Hybrid-Fernsehgeräte. Zuerst zu 3D. Was kann so ein 3D-Fernsehgerät?
Mit Brille oder ohne Brille? Das ist die Grundsatzfrage.
Mit Brille. Also, es gibt Systeme ohne Brille, aber die sind äußerst kompliziert. Da müssen die Augen verfolgt werden und weiß Gott was alles, um auch den Blickwinkel richtig einzustellen. Das Bild muss dann angepasst werden darauf, wo der Betrachter sitzt und so. Das ist alles zu aufwendig.
Ja, aber es geht nur für einen Betrachter, ja?
Es geht auch für mehrere Betrachter, aber das ist dann, macht schon keinen Spaß mehr. Also das, ehrlich gesagt, das, was ich bislang ohne Brille gesehen habe, macht weniger Spaß als das mit Brille. Und es wurde jetzt auf der IFA, wurden mehrere Systeme gezeigt mit Brille, und zwar mit Shutterbrille. Also nicht mit polarisierter Brille, sondern mit Shutterbrille. Und das war schon sensationell. Der Witz, der dahinter steckt, ist folgendes. Die haben Displays, in diesem Fall war es ein Plasma-Display. Dieses Display ist so schnell, dass es letztendlich 200 Bilder pro Sekunde zeigen kann. Und die sind dann in Full-HD-Auflösung, also 1920x1080 Bildpunkte. Und tatsächlich dann auch mit 100 Halbbildern bzw. 50 Vollbildern. Und die sind dann auch noch alternierend, das heißt links und rechts sieht man. Und die Shutterbrille wird vom Fernsehgerät über Infrarot gesteuert. Das heißt also, ich sehe zuerst links, dann sehe ich rechts, links, rechts, links, rechts, alternierend, wirklich mit 200 Hertz Takt. Das nimmt das Auge nicht mehr wahr, weil es so schnell geht mit diesen 200 Hertz. Und das ist ein sagenhafter Eindruck. Kann man nicht anders sagen.
Was hast du denn da gesehen? Sagenhaft. So Blumen oder was?
Jetzt ja, es gibt ja so ein Standardmaterial, was im Moment als 3D benutzt wird, um zu demonstrieren. Das habe ich schon bei mehreren Demonstrationen gesehen und deswegen kann ich es auch ganz gut vergleichen. Und zwar ist das der Konfetti-Regen, der bei diesen Olympischen Spielen in China darunter gegangen ist. Olympischen Spiele in China ist zwar nicht so ein tolles Ereignis gewesen, in diesem Land. Aber gut, die Bilder waren wirklich fantastisch. Man hat echt geglaubt, dass man da drunter steht.
Von den Bildern bist du begeistert. Ich kann nur sagen, mein letzter Wille, Fernseher mit Brille. Lass uns mal.
Das ist das Problem.
Zu Hybrid-Fernsehgeräten kommen. Da braucht man keine Brille dafür.
Was ist ein Hybrid-Fernsehgerät? Das ist ein Benzinmotor und ein Gasmotor, so wie das bei den Autos so ist.
Ihr liegt alle falsch.
Elektromotor.
Hybrid-Fernsehen ist eigentlich die Antwort der Fernsehgeräteindustrie auf den Trend, dass immer mehr Jugendliche hingehen und ihren Fernsehkonsum am PC mit YouTube decken. So, was kann also die Antwort sein? Man versucht, das Internet ins Fernsehgerät, ins Wohnzimmer zu bekommen. Ist eigentlich auch eine uralte Klamotte, hat aber irgendwie nie richtig funktioniert, weil man nicht so genau weiß, wie kriegt man die Internetinhalte sinnvoll aus Fernsehen. Man hat einen neuen Anlauf gestartet. Man hat sogar einen Standard installiert, der heißt HBBTV. Ja, oder CE-HTML, CE steht für Consumer Electronics und dann Hypertext Markup Language. Naja, was soll man dazu sagen? Letztendlich passiert jetzt Folgendes. Die Grundidee ist, wenn der Moderator in einer Sendung, zum Beispiel Klaus Kleber in ZDF-Nachrichten sagt, und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, gucken Sie auf www.heute.de nach, dann kriegen die ja einen Schreck, weil sie ja die Zuschauer verjagen zum Computer. So, und die Idee ist, dass er jetzt noch sagt, oder drücken Sie den roten Knopf auf der Fernbedienung. Und dann soll immer gleich, also bei allen Sendern, in allen Programmen und so weiter, wenn du auf den roten Knopf drückst oder auf den Knopf mit der Bezeichnung Info oder wie auch immer, das macht der Standard dann, soll die Information dann auf deinem Fernsehbild erscheinen. Und zwar nicht als Extra-Seite, sondern integriert in das Bild. Zum Beispiel bei 16:9 bietet sich das ja dann an, der Moderator erzählt dann links weiter und rechts siehst du dann zum Beispiel die Zusätze.
Neue Form von Tipp.
Also sie versuchen eine neue Form von Videotext, wie auch immer, also dort zu generieren, der irgendwie aus dem Internet kommt. Das ist das eine. Ja. Der zweite Aspekt daran ist, dass sie versuchen, sowas wie ein Portal auf dem Fernsehgerät zu installieren. Das heißt also, du kannst nicht nur Fernseh gucken oder deinen Personal Video Recorder, sprich deine Festplatte anzapfen, sondern du kannst über das Fernsehen auch in die bekannten Portale einsteigen, wie YouTube und so weiter und so fort. Ob das allerdings funktioniert, da haben Experten ein bisschen Zweifel, weil das musst du ja aufbereiten. Das heißt also, YouTube oder wer auch immer muss extra dafür Angebote kreieren und die müssen refinanziert werden. Und die Leute in Deutschland jedenfalls lassen sich für Fernsehen nur ungern in die Tasche greifen.
Ja, Moment, sie haben sich ja zwangsweise in die Tasche greifen lassen müssen und dann müssten sie ja nochmal greifen lassen.
Darum das geht ist es. Klar, wir reden natürlich darüber, dass all das, da geht es um Zusatzkosten, also dass wir die Fernsehgebühr bezahlen müssen, das ist nun mal so gesetzlich, ich halte sie für absolut gerechtfertigt und in Ordnung, ich zahle sie auch gerne. Es geht hier allerdings um Zusatzkosten. So, und die Leute, die Portalanbieter müssen eben halt gucken, ob sie dann dafür Geld reinbekommen oder ob Werbung zum Beispiel möglich ist. Ja, das ist ja auch denkbar, wenn du auf deinem Fernsehgerät dann anschaltest, meinetwegen irgendeinen Clip guckst in einem Videoportal, dann kriegst du halt zuerst eine Werbung reingedonnert. So, ob das funktioniert, alles unklar. Die zweite Geschichte daran ist, sie denken nicht daran, dir einen Browser auf dem Bildschirm zu geben, weil Begründung ist, mit der Fernbedienung irgendwie zu browsen, ist blöd. Nur, ich bin der Meinung, Internet ist die eine Geschichte, Fernsehen ist die andere Geschichte. Die Nutzungsarten sind doch unterschiedlich. Beim Fernsehen nimmst du dir eine Flasche Bier und eine Tüte Chips und dann bist du eben halt der Couch-Potato und hängst da rum und guckst beim Glotte.
Computer schützt ein Glas Wein in die Tastatur.
Und das ist deine Spezialität. Ich mache das anders.
Die Sache mit dem Browser ist meiner Meinung nach auch zu kurz gedacht, denn wir browsen ja eigentlich mit der Maus und nicht mit der Tastatur, in der Hauptsache jedenfalls. Und mit einer Maus irgendwo am Fernsehsessel, die mir anders bedienen könnte, möglicherweise als heutige Maus, also, ist das immer ein ganz anderes Thema.
Man muss sagen, sie stochern ein bisschen im Nebel, aber was klar ist, sie müssen die Leute wieder zurück vor die Glotze holen, sonst ist irgendwann das Fernsehgeschäft auch kaputt.
Wer ist denn bei den Hybrid-Fernsehern dabei? Alle?
Da sind, was die deutschen Senderanstalten geht, alle wesentlichen Senderanstalten,
und die
auch die privaten und auch die großen Hersteller sind alle dabei.
Aha. Ja, ein interessanter Einblick mit oder ohne Brille. Fernsehen wird weitergehen und man kämpft darum, neue Inhalte und neue Interessen zu kreieren. Aber unser Interesse heute an Ihnen, liebe Zuhörer, ist nach wie vor groß. Dennoch gehen wir. Und tschüss.
Nö, der hat mir doch nichts erzählt über Toaster. Daumen nach oben.
Epip.
Zickzack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.